Mir ist das gerade irgendwie eingefallen, irgendwie als dieses Zeugnis da war, schon, ich habe deinen Namen vergessen, der Kölner, Gabriel, genau. Ist mir noch eingefallen, wie das Jesus das irgendwann im Johannesevangelium sagt und wie das wie ein Essen ist, wenn man seinen Willen tut. Und dass es echt etwas ist, was einen Menschen innerlich satt machen kann, irgendwie über Jesus zu reden oder das zu tun, wie was Gott uns aufträgt. Dass es echt irgendwie was ist, was uns innerlich satt macht. Und ich glaube, das ist was, wo sich nach die meisten Leute eigentlich sehen, irgendwie so dieses innere Hungergefühl loszuwerden, irgendwie so dieses Gefühl der Leere loszuwerden, dieses Innere. Und ich wollte es einfach irgendwie mal weiter sagen, dass das echt möglich ist irgendwie und dass dadurch, dass wir Gottes Willen tun, dass er irgendwie auch etwas an uns tut und dass ja man das echt merkt irgendwie und dass das wie so ein Sattwerden ist, so ein innerliches und dass sich das echt lohnt. Überhaupt hat das Zeugnis sehr gut zur Predigt gepasst und es freut mich auch immer wieder, das so mitzukriegen, dass wie Gott ja den ganzen Gottesdienst plant und dann jemand, der überhaupt nicht weiß, was Predigtthema ist und dann kommt und ein Zeugnis erzählt oder dass manchmal ja auch jemand da mal einen prophetischen Eindruck hat und wieder genau in den Gottesdienst reinpasst, das finde ich immer ziemlich gut. Ich möchte mich heute über ein Thema predigen, über das Jesus sehr häufig geredet hat. Eigentlich ist es bloß ein einzelner Satz, über den ich reden möchte, Zitat aus dem Alten Testament, wo Jesus echt an verschiedenen Gelegenheiten immer wieder drüber geredet hat und wo ich eigentlich meine, dass das so einer der Kernpunkte seiner Lehre ist und damit natürlich auch etwas, was wir als Christen auf jeden Fall verstehen sollten, ist auch nebenbei einer der bekanntesten Sätze überhaupt in der Bibel, fast so bekannt wie dieses alttestamentliches Auge um Auge, Zahn um Zahn, vielleicht sogar noch bekannter. Kann sich schon jemand denken, was es sein könnte? Oder soll ich noch ein paar Tipps geben? Die Rede ist von, genau, da hinten habe ich es gehört, von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da will ich heute drüber reden, vielleicht auch noch nächstes Mal oder übernächstes Mal. Warum lacht ihr? Habe ich das falsch verstanden? Oh, ja, das ist, weil du immer so nuschelst, deswegen habe ich das falsch verstanden. Da vorne hat es auch jemand gesagt, also ist doch schon mein Ganzen okay, also... Im Ganzen bin ich ganz zufrieden mit euch, ihr habt schon rausgekriegt. Genau, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Heute werde ich drüber predigen, vielleicht irgendwie auch noch nächstes Mal, vielleicht sogar noch übernächstes Mal, weil ich einfach meine, dass es ein echt wichtiges Thema ist, weil Jesus so häufig darüber geredet hat. Zum ersten Mal in der Bergpredigt, als er so seinen Jüngern sein Grundsatzprogramm erzählt, ist einer der ersten Sachen, mit dem er anfängt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann kommt irgendwann dieser reiche Jüngling zu ihm und sagt, Mensch, Meister, was muss ich machen, um auf den Weg Gottes zu kommen? Und Jesus erzählt ihm ein paar Gebote und dann wieder, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hat er hin und wieder mit Pharisäern gesprochen, mit Leuten, die ihn nicht leiden konnten und ihn irgendwie aufs Glatteis führen wollten, theologisch. Und auch denen hat er immer wieder gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich muss sagen, ich habe mir nie so richtig viel Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich heißt, so meinen Nächsten zu lieben. Und jetzt so in den letzten Wochen ist das eigentlich immer mehr gekommen, dass ich immer wieder über diese Stellen nachgedacht habe, immer wieder darüber gebetet habe und das auseinandergenommen habe, um rauszufinden, was es heißt, den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Und ich möchte heute einfach mal der Frage nachgehen, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Wer ist dieser Typ, den ich lieben soll wie mich selbst? Und nächstes Mal wird es dann darum gehen, wie man denn einen anderen Menschen so liebt wie sich selber. Und dann den dritten Teil verrate ich noch nicht. Und ich möchte predigen über Lukas 10, Verse 25 bis 37. Das ist eine der berühmtesten Gleichnisgeschichten, die Jesus überhaupt jemals erzählt hat. Nämlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und ich lese es vor nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Meister, fragte er scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Schriftgelehrte antwortete, wie aus der Pistole geschossen, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus. Tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich damit nicht zufrieden geben und fragte weiter, wer gehört denn zu meinen Mitmenschen? Wie ist das denn gemeint? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, plünderten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon, die Schweine. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn herum. Dann kam einer der verachteten, fiesen Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt Geld und bat ihn, pfleg den Mann gesund. Sollte die Kohle nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Welcher von den dreien, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten, hat nach deiner Meinung Gottes Gebot erfüllt und an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Schriftgelehrte antwortete, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Also warum die Hoffnung für alle Mitmensch übersetzt, keine Ahnung, für alle anderen Bibelübersetzungen sagen Nächster, aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen egal, nur damit ihr den Zusammenhang jetzt noch irgendwie mitkriegt. Also Mitmensch ist eigentlich jetzt der Nächste. Ich werde jetzt nicht mehr über Mitmenschen reden, weil ich denke, wie mitmenschlich ist eigentlich klar, ihr seid alle meine Mitmenschen, sondern ich werde vielmehr jetzt über den Nächsten reden. Und ich glaube, dass diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, dass sie einfach naheliegend war. Das hat damals jeder verstanden, das war echt so eine ganz übliche Sache. Wenn du von Jericho nach Jerusalem oder umgekehrt gegangen bist, dann musstest du durch so eine Wüste und in der Wüste lebten echt ein paar ziemlich fiese Gestalten, die halt da die Leute überfallen haben. Und am besten ist man immer mit einer Karawane da gereist, weil das echt richtig gefährlich war. Und nur die ganz Mutigen oder Eiligen oder Bekloppten, die vielleicht das Abenteuer suchten, so die S-Bahn-Surfer irgendwie von damals, die sind dann irgendwie alleine da durchgegangen. Und das konnte sicherlich jeder irgendwie von den Leuten, die dazugehört haben, und auch dieser Schriftgelehrte konnte das verstehen und wieder wusste genau, was damit gemeint war und konnte sich wahrscheinlich auch sehr gut damit identifizieren. Und es war ihm klar, so hey, das hätte ich sein können, sowohl der Typ, der da irgendwie blutend am Straßenrand gelegen hat, als auch der Priester, der vorbeigegangen ist, das hätte ich echt beides selber sein können. Und so denke ich irgendwie, dass diese Geschichte den Mann echt wirklich getroffen hat, irgendwie, dass er verstanden hat, was Jesus damit gemeint hat und was er damit sagen wollte und dass er den Punkt wirklich gut rübergebracht hat. Aber ich habe irgendwie so gemerkt, dass das für mein eigenes Leben eigentlich schon fast eine Verständigungsbarriere aufbaut, dass ich mich da nicht so richtig reinversetzen kann oder gar nicht so genau merke, was denn eigentlich diese Geschichte für mich zu sagen hat, weil ich irgendwie immer gedacht habe, ja, der Priester ist echt ein Arsch. Ich hätte das anders gemacht, wenn ich irgendwie da hergehen würde und da liegt irgendwie einer nackt und ist auch noch am Bluten, dann würde ich bestimmt keinen Bogen drum machen, dann würde ich doch natürlich hingehen und würde den mitnehmen und würde den pflegen und so, natürlich würde ich genau das machen, was der barmherzige Samariter macht, aber Gott sei Dank lebe ich ja in Deutschland und ich habe es noch nie gesehen, dass irgendwo Nackter auf der Straße liegt, geschweige denn, dass da auch noch am Bluten dabei gewesen wäre, sowas gibt's hier gar nicht, also ist das so ein Problem, das sich mir überhaupt nicht stellt und ich weiß eigentlich gar nicht genau, was damit gemeint ist. Naja, und ich dachte mir, wenn Jesus jetzt heute Abend hier im Kultschock wäre, würde er die Geschichte wahrscheinlich anders erzählen. Und ich stelle mir das immer irgendwie gerne vor, wie das wäre, wenn Jesus heute leben würde. Und ich denke mir, Jesus steht jetzt hier vorne, wahrscheinlich hätte er die Haare offen, ich mache das mal. Und er hat so dieses Mikrofon in der Hand und er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und irgendwer sagt dann bestimmt, ja Meister, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und dann stelle ich mir vor, dass Jesus anfängt und sagt, okay, ich erzähle euch eine Geschichte. Samstag, 23.15 Uhr, auf der A1. Irgendwo zwischen Köln und Remscheid bleibt ein Auto liegen. Das Auto wird gefahren von einem jungen Mädchen, 19 Jahre gerade alt, hat gerade erst den Führerschein. Sie ist, wie gesagt, noch jung. Sie ist von kleiner Statur und zierlichem Körperbau und von sehr geringem Technikverständnis. Und sie fährt also ihrer Wege in ihrem alten, silbernen VW Golf, 79er Baujahr. Und auf einmal macht es Peng! Und irgendwas fängt an zu rauchen, so unter der Motorhaube her und dann irgendwie noch so aus dem Fußraum und der Motor ist irgendwie nur noch am Stottern und sie kriegt echt richtig Panik und fährt ganz schnell irgendwie links ran auf den Seitenstreifen, macht den... Was denn? Oh. Alter, die ist so... Die war so ganz Geisterfahrer unterwegs, unglaublich. Nein, okay, ihr habt natürlich recht. Links ist doch da, oder? Also sie fährt irgendwie rechts ran auf den Seitenstreifen, macht Warnblinklicht an und steht da im strömenden Regen und ist total verzweifelt. Das Handy ist kaputt. Und ich meine, ihr wisst, wie die A1 ist, die ist auch kaputt. Und überall Baustellen, alle Notrufsäulen sind irgendwie total außer Betrieb. Und sie sitzt da in ihrem Auto und ist echt total fertig mit der Welt. Fängt ein paar Minuten später an zu weinen natürlich. Und dann irgendwie das Make-up, irgendwie die ganze Augenwimpertusche, irgendwie läuft ihr so ein Strömen, irgendwie die Wangen hinunter. Und sie sitzt, ehrlich, ja, ist eine alte Geschichte, da gab es noch kein wasserfestes Make-up. Hat ja Jesus erlebt, kann ja nicht so. Ja, jedenfalls, sie sitzt in ihrem Auto und ist irgendwie total Wimperntuschen verschmiert, raucht eine Zigarette nach der anderen und hört immer wieder die gleiche Depeche Mode Kassette und wartet auf den Morgen. Da fährt ein Auto an ihr vorbei. Ein dunkelblauer, großer Mercedes, hinten ein roter Fisch drauf. Hinten ein weißer Fisch drauf. Wie hieß der Fahrer? Ach, Lothar. Lothar, was machst du in meiner Geschichte, mein Freund? Nein, es ist nicht Lothar, es ist ein großer Prediger, der gerade von der Cologne Worship Night nach Hause ins Ruhrgebiet fährt. Er hatte gerade auf der Cologne Worship Night gepredigt, hunderte von Leuten da, vielleicht sogar tausende. Und der Herr hat ihn echt mächtig gebraucht, irgendwie die Salbung ist geflossen und die Kraft des Heiligen Geistes war da. Und er war einfach brillant und hat irgendwie den Leuten richtig durchs Herz gepredigt und hat echt alle getroffen und war einfach richtig guter Abend. Und jetzt fährt er irgendwie da lang und mittlerweile ist es irgendwie schon kurz nach Mitternacht und er sieht irgendwie so dieses Warnblinklicht auf der rechten Seite, wechselt die Fahrspur, geht ein bisschen weiter nach links und fährt vorbei. Und natürlich, also zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, er hat natürlich sich doch kurz Gedanken darüber gemacht, ob das auch in Ordnung ist. Aber dann dachte er sich auch so, ja Mensch, war echt ein harter Tag irgendwie, Predigt vorbereitet, Predigt gehalten, danach noch mit so vielen Leuten gebetet. Und morgen ist doch wieder ein Gottesdienst und ich bin immer noch nicht zu Hause. Und so fährt er halt einfach vorbei. Halbe Stunde später kommt das nächste Auto. Auf der A1 ist nicht besonders viel los um diese Zeit. Halbe Stunde später jedenfalls, 12:30, kommt so eine Familienkutsche vorbei, ein Mitsubishi Space Wagon, dunkelgrün, Metallic, Remscheider Kennzeichen, großer christlicher, weißer Aufkleber in der Heckscheibe, in der getönten Heckscheibe, ein kleiner Totenkopf auf dem Armaturenbrett, keine Ahnung, wer das sein könnte, jedenfalls da drin sitzt irgendwie eine christliche Familie, die auch gerade irgendwie auf dem Weg nach Hause ist. Und sie waren auf der Cologne Worship Night und es sind echt irgendwie fromme Leute. Und es war ein guter Abend und sie ist noch ganz erfüllt vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes. Und sie fahren irgendwie halt nach Hause, auch so in Richtung Ruhrgebiet, eben auf der A1. Die Kinder sind zu Hause und da passt der Babysitter irgendwie drauf auf. Und sie sehen auch, wie das Warnblinklicht, gehen auf eine linkere Spur, fahren vorbei und tun eigentlich das, was jeder gute Christ machen würde. Fahren zwar vorbei, helfen nicht, aber beten doch wenigstens dafür. Und dann, Herr, mach doch irgendwie, dass da jetzt demnächst mein Engel vorbeikommt und wenn nicht irgendwie ein richtiger, dann wenigstens so ein ADAC-Engel oder so und der irgendwie bald hilft. Und sie fahren vorbei. Halbe Stunde später kommt ein ganz alter, abgewrackter VW-Bus da an. Über und über besprüht mit Peace-Zeichen und Cannabisblättern. Und am Rückspiegel hängt ein abgebrochener Mercedes-Stern. Der Fahrer, ziemlich asseliger Typ, sieht so ein bisschen aus wie ich. Hat also lange Haare und ist schon ein bisschen älter, Batik-Klamotten. Und stimmt, ich sehe ja gar nicht so aus. Ich habe ja gar keine Batik-Klamotten. Ach, ist auch egal, meine Güte, sei doch nicht so kritisch hier, ist ja nur eine Predigt. Jedenfalls der Typ also in seinen Batik-Klamotten fährt irgendwie daher und irgendwie er ist auch echt so ein ziemlich assiger Typ, irgendwie der vom Drogenhandel lebt und kommt auch irgendwie gerade aus Köln, wo er das Geschäft seines Lebens abgeschlossen hat. 20 Kilogramm Speed hat er irgendwie an dem Abend verkauft in die örtliche Drogenszene. Und er kommt jedenfalls jetzt mit seinem alten VW-Bus da, schlangenlinienfahrender Weise. Er benutzt die ganze Breite der Autobahn, kommt er an und er sieht auch auf der rechten Seite dieses Warnblinklicht und er denkt daran, Mensch, da habe ich, das ist mir auch so oft passiert. Ich habe so oft irgendwie habe ich da gestanden und so oft irgendwie die Karre verreckt. Und er fährt nicht vorbei, sondern hält und schleppt die Frau ab, irgendwie, weil er auch keine Ahnung von Motoren hat. Nein, nein, nein! Stopp, stopp, stopp! Er schleppt das Auto ab! Nein, die Predigt heißt nicht Liebe deine Nächste, sondern also er schleppt das Auto ab! Meine Güte! Und schleppt sie also bis zu. Also er schleppt das Auto bis zur nächsten Tankstelle. Und gibt ihr noch ein paar hundert Euro, damit sie da halt. Scheiße, da komme ich nicht mehr raus. Also er gibt ihr ein paar hundert Euro, damit der Tankwart halt ihr Auto wieder reparieren und sie weiterfahren kann. Naja, und dann stelle ich mir so vor, wie wenn wir uns dann alle wieder beruhigt haben von der ganzen Lacherei, dass Jesus dann eben auch seine Frage stellt, und wer von den dreien hat jetzt irgendwie Gottes Gebot erfüllt? Diese ganzen frommen Leute oder vielleicht dieser Typ, von dem man ausgehen kann, dass er irgendwie noch nicht mal Christ ist. Und der Pharisäer, dem war das echt unangenehm, der hat sich auch echt so ein bisschen gewunden. Irgendwie. Der konnte noch nicht mal sagen, ja, der Samariter, sondern irgendwie so, ja, der Typ, der Erbarmen gehabt hat, der Mitleid gehabt hat, der angehalten hat, das war wahrscheinlich der, der das wirklich richtig gemacht hat. Und Jesus antwortet, ja genau, das stimmt und das ist wirklich so. Der hat wirklich Gottes Gebot erfüllt. Und ich glaube einfach, dass Jesus die Geschichte erzählt hat, natürlich um etwas deutlich zu machen, um zu zeigen, wie wer jetzt der Nächste ist. Aber dass es gar nicht irgendwie darum geht, und wie das Jesus sagen wollte, dass man jetzt bei jedem Notleidenden, den man sieht, anhalten muss und dem helfen muss. Ich glaube, das ist überhaupt nicht möglich. Es gibt irgendwie so viele Notleidenden auf der Welt, dass das schlichtweg irgendwie gar nicht drin wäre, irgendwie sich um jeden zu kümmern. Und es bleiben auch so viele Autos wie auf der Autobahn liegen, wie das auch gar nicht möglich wäre, sich darum zu kümmern. Und ich meine das auch nicht wie jetzt als Aufruf, also jetzt gerade wie ihr Mädchen braucht jetzt nicht wie bei jedem mitten in der Nacht und wie bei jedem Auto irgendwie anzuhalten, wo drei Besoffene versuchen, ihren Reifen zu wechseln. Das wäre sicherlich falsch und ich glaube, das hat Jesus auch nicht gemeint. Jesus wollte jetzt bestimmt nicht sagen, ja, ihr müsst jetzt irgendwie immer, wenn ihr jemanden blutig da liegen seht, irgendwie, dann müsst ihr helfen. Na gut, okay, das ist ein Extremfall, das da wahrscheinlich schon. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das sagen wollte, dass man jetzt unbedingt jedem gleich helfen muss, wie wenn man die Möglichkeit dazu hat. Aber ich glaube, dass Jesus ein paar Punkte klar machen wollte über Nächstenliebe. Dass Jesus so ein paar Werte vermitteln wollte und einfach so ein paar Sachen sagen wollte, auf die es ihm ankommt, wenn wir ihm nachfolgen. Und das Erste, was ich sehe, ist, dass er sagt, dass es im Christentum nicht bloß darauf ankommt, das Richtige zu glauben, sondern dass es auch darauf ankommt, das Richtige zu tun. Und das ist ein harter Punkt. Und das ist aber, glaube ich, irgendwie das, was echt ganz, ganz wichtig ist irgendwie dabei. Denn dieser Pharisäer, dieser Schriftgelehrte, der hatte offensichtlich überhaupt keine Probleme damit, Gott zu lieben. Das war jemand, der natürlich irgendwie Gott gerne gehabt hat. Das war jemand, der gebetet hat, der niemals irgendwie einen Gottesdienst verpasst hat, der Psalmen gesungen hat, der in der Bibel gelesen hat. Eigentlich ein richtig heiliger Mann. Und trotzdem sagt Jesus ihm, hey, das reicht nicht. Das ist der eine Teil des Gebotes, nämlich liebe Gott von ganzem Herzen. Aber da ist noch ein zweiter, nämlich liebe auch deinen Mitmenschen, liebe auch deinen Nächsten, wie genauso wie dich selbst. Und investiere in deinen Nächsten hinein. Guck nicht irgendwie nur auf dich selber, sondern guck auch auf die anderen Leute und sei für sie da. Und wenn du jemanden siehst, dem es da gerade schlecht geht und du hast die Möglichkeit, ihm zu helfen, dann hilf ihm auch. Und das finde ich eigentlich, ist das schon fast ein skandalöser Punkt irgendwie, denn ich meine, es ist natürlich das Wichtigere, irgendwie an Jesus zu glauben und es ist natürlich irgendwie das Wichtigere, auch eine Beziehung zu Gott zu haben, aber es ist nicht alles. Und zum christlichen Leben gehört viel mehr dazu, als das Richtige zu glauben. Und es gehört mehr dazu, als zu beten und Bibel zu lesen. Sondern es gehört eben auch noch dazu, den Charakter Gottes ganz praktisch rüberzubringen. Für die Leute in der Umgebung da zu sein, ihnen etwas Gutes zu tun. Für sie zu beten und sie vielleicht wirklich mal anzuhalten, wenn da jemand mit einem kaputten Auto steht. Vielleicht wirklich mal einem Penner ein bisschen Geld zu geben. Und einfach wie den Nächsten wahrnehmen, als jemand, den Gott lieb hat und den Gott auch erreichen möchte. Und diesem Nächsten positiv begegnen und ihm etwas geben. Und beides gehört einfach zusammen. Man kann das eine kaum ohne das andere machen. Der Apostel Johannes schreibt das in seinen Briefen, dass es gar nicht möglich ist, Gott zu lieben und seinen Nächsten nicht auch zu lieben oder Gott zu lieben und seinen Bruder nicht auch zu lieben, sondern dass beides einfach dazugehört. Wenn man Gott liebt, wie man automatisch auch die Menschen liebt, die Gott ja auch liebt. Und dass es natürlich irgendwie sich niederschlägt oder seinen Ausdruck findet in der Art, wie wir mit Leuten umgehen, denen es schlecht geht. Aber dann hat er, glaube ich, noch einen zweiten Punkt da drin. Nämlich, er definiert, was denn eigentlich der Nächste ist. Und das ist irgendwie ganz anders, als es vom Alten Testament her ist. Denn es ist ja eigentlich ein Zitat aus dem Alten Testament, dieses Liebe deinen Nächsten. Und im Alten Testament war es so, dass Nächster einfach Nachbar hieß. Kann man aus dem Hebräischen so übersetzen, kann man aus dem Griechischen so übersetzen. Im Englischen ist es immer noch genauso. Wenn du in der englischen Bibel nachguckst, heißt das einfach Love your neighbor. Also liebe deinen Nachbarn. Und Jesus sagt jetzt, hey, das reicht nicht. Es reicht nicht, bloß den Nachbarn zu lieben, den man eh schon mag wahrscheinlich. Oder irgendwie den Nachbarn zu lieben, mit dem man vielleicht befreundet ist. Das ist eine gute Sache irgendwie. Aber das tun ja irgendwie auch schon die Heiden. Irgendwie, das tun ja auch schon die ganz normalen Leute, die Jesus nicht kennen, die nicht mit Gott leben. Und eigentlich ist das wirklich nicht genug. Deinen Nachbarn lieben, das heißt irgendwie ungefähr das gleiche, wie dass du halt mal seine Blumen gießt, wenn er eine Woche im Urlaub ist, oder dass du mal die Katze reinlässt, irgendwie wenn die da im Kino sind abends, oder mal auf das Kind aufpasst. Und dabei natürlich immer so den Gedanken hast, ja, wenn ich dann auch mal im Urlaub bin, dann wird er wahrscheinlich auch meine Blumen gießen. Und wenn ich auch Kinder habe, dann wird er vielleicht auch mal auf meine Kinder aufpassen. Und Jesus sagt dir, hey, das reicht nicht. Sondern der Nächste ist nicht bloß irgendwie der, der dir nahe steht. Der Nächste ist nicht bloß irgendwie der, den du gut kennst und den du gut leiden kannst, sondern der Nächste kann echt dieser total unbekannte Typ sein, der blutend an der Straße liegt und wo du unter Lebensgefahr von deinem Reittier absteigst und ihn in die nächste Kneipe bringst und auch noch irgendwie Geld da lässt, damit er gesund gepflegt wird. Das kann genauso dein Nächster sein. Und ich glaube, dass das für diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten, die dazugehört haben, dass das ganz schön starker Tobak war. Und ich glaube auch, dass das für mich echt eine ganz schön harte Sache ist. Also, ich meine, wie gesagt, ich denke jetzt ein paar Wochen drüber nach, was es heißt, wieder seinen Nächsten zu lieben. Und ich merke, dass es für mich echt eine totale Herausforderung ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, um Gott zu fragen, könnte hier irgendwo jemand mein Nächster sein, für den ich einspringen kann, dem ich helfen kann und dem ich irgendetwas von dir vielleicht ausrichten kann oder dem ich irgendwo helfen kann. Aber ich glaube, dass das irgendwie genau der Auftrag Gottes ist, dass er eine Offenheit bei uns gerne finden möchte, dass es für ihn möglich ist, auch mal zu sagen, wie mitten auf der Autobahn, hey, halt doch da mal an, bete nicht nur dafür, sondern hilf ihr doch mal, schlepp sie mal zur nächsten Tankstelle ab, gib ihr noch einen Flyer irgendwie dabei, bete mit ihr, rede mit ihr, weil ich ihr gerade begegnen möchte. Und beides gehört eben zusammen. Und das Dritte, was ich sehe, ist, dass der Mensch einfach mit so einer Tendenz hat, wenn man etwas sieht, was schlecht läuft, dass man wieder darauf wartet, dass irgendwann ein anderer kommt und es in Ordnung bringt. Und ich glaube, dass wir Christen da irgendwie leider gar nicht anders sind. Aber die Aufforderung, die ich hier im barmherzigen Samariter, in diesem Gleichnis Jesu sehe, ist eben nicht darauf zu warten, dass irgendjemand anders kommt, sondern dafür offen zu sein, das auch selber in die Tat umzusetzen und selber zu helfen, selber irgendwie da zu sein und einem Menschen weiterzuhelfen, dem es gerade vielleicht scheiße geht. Alter, und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich beunruhigend und wie gesagt, ich werde noch ein paar Mal darüber predigen, weil eigentlich ist Christentum ja so eine ganz gemütliche Sache, irgendwie solange man einfach mit seinem Jesus abhängt und solange man einfach nur geistliche Gemeinschaft hat und betet und die netten Leute in der Gemeinde trifft. Aber ich glaube, es ist etwas ganz anderes, wie wenn man anfängt, nach diesem Grundsatz zu leben und auch in diese Haltung des Pharisäers da reinkommt und immer wieder fragt, Herr Meister, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und ich finde diese Frage, die er gestellt hat, finde ich echt richtig gut. Und das ist etwas, was ich euch irgendwie als Schlusswort oder als Zusammenfassung dieser Predigt auch ans Herz legen möchte, das auch irgendwie mal zu beten. Meister Jesus, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und offen zu sein dafür, dass da vielleicht eine totale Überraschung bei rauskommt, dass Jesus vielleicht wirklich antwortet und sagt, hier, dieser ist gerade dein Nächster, jener ist gerade dein Nächster, da kannst du was machen, da kannst du dich einbringen, da kannst du Reich Gottes bauen, dem kannst du etwas Gutes tun, das ist gerade dein Nächster. Naja, und wie gesagt, das ist sicherlich irgendwie etwas anderes irgendwie als beten. Sicherlich etwas anderes als Bibel lesen und in Gottesdienst zu gehen und Lobpreis zu machen. Aber ich glaube, dass es genauso Christentum ist, wie diese Beziehung mit Jesus, dass genauso Christentum ist, auch Beziehung mit den Leuten zu haben, die Jesus nicht kennen, oder mit den Leuten zu haben, denen es schlecht geht, dass beides absolut zusammengehört. Und dass natürlich, je mehr wir an Gott rankommen, je näher wir Gott kommen, je mehr wir von Gott geprägt werden, auch umso mehr irgendwie das Herz zunehmen wird, das, was wir an Liebe und Gnade bekommen haben, vom Herrn weiterzugeben an andere. Und das ist dann wieder irgendwie so der Anfang der Predigt, das, was Jesus sagt. Das kann einen Menschen wirklich innerlich satt machen, das zu tun, was Gott sagt. Und wenn Gott sagt, das ist dein Nächster, hier kannst du was machen, wird es uns auch etwas bringen, wird es uns sicherlich auch innerlich satt machen, wenn wir entsprechend handeln, wenn wir diesen Menschen wie etwas weitergeben und für diesen Menschen da sind. Und ich glaube, dass das wirklich Auftrag Jesu ist. Dass es nicht eben etwas ist, was er oft im Neuen Testament einfach nur gesagt hat und wo er oft drüber gepredigt hat, sondern dass es echt so wäre, wenn Jesus heute hier wäre, klar ist er, aber wenn Jesus jetzt richtig körperlich hier wäre, dass er vielleicht wirklich ganz genau wie das Gleiche sagen würde, nämlich seht auch die anderen Leute, kriegt den Nächsten in den Blick und glaubt nicht nur das Richtige, sondern handelt auch auf die richtige Weise, dass irgendwann die ganze Welt Gott erkennt. Amen.